Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Dazu begrüßt Sie Dirk-Oliver Heckmann im Studio. Einen schönen guten Abend. Zunächst ein Überblick über unsere Themen. Deutschkenntnisse. Unionsfraktionsvize Linnemann stellt seine Äußerung klar. Sommermärchen. Die Schweizer Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen 3 ehemalige Top-Funktionäre des Deutschen Fußballbunds. Und Rassismusdiskussion in den USA. Ex-Präsident Obama schaltet sich ein. Der Hintergrund gleich anschließend befasst sich mit dem Vormarsch der Klimaanlage. Sein Titel: Belastung für die Atmosphäre. Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen. Mit diesem Satz hat sich der stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion, Carsten Lindemann, massiven Gegenwind eingehandelt. Auch aus seiner eigenen Partei heraus hat sich der Mittelstandsexperte Populismus vorwerfen lassen müssen. Inzwischen hat er seine Äußerung, sagen wir, präzisiert. Mehr dazu von Gudula Geuter.
Der CDU-Wirtschaftspolitiker und Chef der Unionsmittelstandsvereinigung plädiert für Sprachtests, für eine Vorschulpflicht für betroffene Kinder und erfordert, notfalls müsse die Einschulung zurückgestellt werden. Unter den Kritikern sind auch Parteifreunde. Von populistischem Unfug spricht Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien. Im Jahr 100 der Schulpflicht sollten Christdemokraten auf die soziale und gesellschaftliche Errungenschaft einer allgemeinen Schulpflicht hinweisen, so die CDU-Politikerin. An der Schulpflicht will Linnemann allerdings offenbar auch nicht rütteln. Er wehrte sich gegen den Begriff Grundschulverbot, den die dpa für seinen Vorstoß gefunden hatte. Den meisten Kindern, betonte er, würde ein Jahr Vorschule reichen. Wenn nicht, solle man die Vorschule verlängern. Im Deutschlandfunk widersprach dem Marisi Lasek, die Bundesvorsitzende des Grundschulverbandes.
Kinder, die in eine Vorklasse kommen, in der nur Kinder sind, die nicht genügend Deutsch sprechen, dann haben sie keine Sprachvorbilder. Kinder erlernen Sprache und Kommunikation im Miteinander umgehen und in der Situation, wo ihnen möglichst viel Sprache, deutsche Sprache, geboten wird.
Aus dem gleichen Grund lehnte auch das Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Ilka Hoffmann, den Vorstoß ab. Für Udo Beckmann vom Verband Bildung und Erziehung stellte er eine Bankrotterklärung der Politik dar. Andere zeigen sich offener für den Vorschlag. Die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Susanne Lynn-Kinzing, will Kinder mit Sprachdefiziten zuerst nicht eingeschult sehen. Nach der sprachlichen Vorbereitung in Vorschulklassen müsse die Sprachförderung dann parallel zum Unterricht weitergeführt werden. Hier fordern Verbandsvertreter freilich deutliche Verbesserungen. Mehr Lehrkräfte, einen besseren Personalschlüssel und das auch schon in der Kita, will VBE-Chef Udo Beckmann. Und Marisi Lasek betont:
Was es natürlich braucht, sind zusätzliche Pädagoginnen und Pädagogen, Helferinnen, Helfer. Und das kostet Geld.
Deutlich mehr Zustimmung findet Linnemann mit dem Vorschlag nach dem verpflichtenden Sprachtest und Vorschulbesuch für betroffene Kinder. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, wünscht sich Sprachstandstest für 3- bis 4-Jährige bundesweit und flächendeckend. Ansätze dazu gebe es in einigen Bundesländern. In der Praxis geschehe dann aber zu wenig, auch mangels Logopäden. Tatsächlich gibt es Sprachstandstests in allen Bundesländern, nicht immer sind sie allerdings verpflichtend. Während etwa Berlin für Kinder, die den Test nicht bestehen, die Sprachförderung in der Kita oder in eigens dafür eingerichteten Vorschulen vorsieht, setzen auch hier andere Länder auf Freiwilligkeit. Und Hessen sieht ausdrücklich die Möglichkeit vor, Kinder wegen mangelnder Sprachkenntnisse zurückzustellen. Dort und bundesweit kommt das allerdings selten vor, wie sich aus Zahlen des Bundesbildungsberichts zum Verbleib in der Kita schließen lässt. Das politische Echo auf Linnemanns Vorschlag ist unterschiedlich. Der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, twitterte: Wenn ein Kind in Deutschland eingeschult werden soll, muss es Deutsch können, alles andere ist falsch verstandene Toleranz. AfD-Chef Meuthen betonte, seine Partei fordere das seit Jahren. Die SPD-Bildungspolitikerin Marja Lisa Völlers nannte den Vorstoß dagegen zum Fremdschämen. Wer Kinder, die kein Deutsch sprechen, von der Grundschule ausschließe, schaffe Parallelgesellschaften und langfristige Integrationsprobleme. Kritik kam auch von Grünen, Linken und FDP.
Der Bericht war das aus Berlin von Gudula Geuter. Sie zeichneten dafür verantwortlich, dass die Fußball-WM 2006 in Deutschland stattfinden konnte. Jenes Turnier, das als Sommermärchen ins kollektive Bewusstsein der Deutschen eingegangen ist. Die ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach und der ehemalige Generalsekretär des DFB Horst R. Schmidt. Dass es bei der Vergabe aber nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte, dafür gibt es bereits seit langem Hinweise. Jetzt Jetzt hat die Bundesanwaltschaft in der Schweiz Anklage erhoben wegen eines dubiosen 6,7 Millionen Euro Kredits an den damaligen WM-Organisationschef Franz Beckenbauer. Der Vorwurf: bei der Rückzahlung hätten die Beteiligten arglistig getäuscht. Heute wurde Anklage gegen die drei Deutschen erhoben und gegen einen ehemaligen FIFA-Funktionär. Beckenbauer selbst muss wegen seines Gesundheitszustands hingegen vorerst keine Konsequenzen fürchten. Mehr dazu von Dietrich Karl Meurer.
Im Mittelpunkt steht eine dubiose Millionenzahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro. Franz Beckenbauer ließ sich 2002 das Geld bei dem inzwischen verstorbenen damaligen Adidas-Chef Robert-Louis Dreyfus. Das Geld floss aus noch ungeklärten Gründen an den katarischen Fußballfunktionär und damaligen FIFA-Vize Mohammed bin Hammam. Die Rückzahlung erfolgte über Konten des DFB und des Weltfußballverbands FIFA, vermutlich an Robert-Louis Dreyfus. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat nach langen Ermittlungen nun ernst gemacht und hat Anklage erhoben gegen die damalige DFB-Spitze Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst Schmidt und auch gegen den ehemaligen FIFA-Generalsekretär, den Schweizer Urs Lindsi. In der Mitteilung aus Bern heißt es zum konkreten Tatvorwurf:
Den Beschuldigten wird vorgeworfen, im April 2005 die Mitglieder eines Aufsichtsorgans des DFB-Organisationskomitees für die Fußball-WM 2006 in Deutschland arglistig über den eigentlichen Zweck einer Zahlung in der Höhe von rund 6,7 Millionen Euro getäuscht zu haben.
Theo Zwanziger, Horst Schmidt und Urs Lindsi machten sich nach Auffassung der Schweizer Bundesanwaltschaft des Betrugs in Mittäterschaft schuldig. Wolfgang Niersbach der Beihilfe zum Betrug. Der Vorwurf der Geldwäsche wurde fallen gelassen. Im Falle einer Verurteilung drohen Geldstrafen und bis zu 5 Jahre Haft. Der Deutsche Fußballbund, DFB, reagierte sachlich auf die Anklage.
Der DFB tritt im Schweizer Strafverfahren als Privatkläger auf, um etwaige Ansprüche geltend zu machen und so seiner gesetzlichen Vermögensbetreuungspflicht zu genügen. Sollte der DFB durch ein schuldhaftes Verhalten der Beschuldigten Vermögensschäden erlitten haben, so ist er rechtlich verpflichtet, mögliche Ersatzansprüche zu prüfen und durchzusetzen.
Lediglich schriftlich reagierte Wolfgang Niersbach. Per WhatsApp teilte er der Agentur dpa mit:
Materiell kann ich nur wiederholen, dass die erhobenen Vorwürfe völlig haltlos sind.
Und weiter in deutlichen Worten:
Es ist bezeichnend für dieses unsägliche Verfahren, dass man als Betroffener nach über 3 Jahren erfahren muss, dass Anklage erhoben wird.
Regelrecht emotional wurde Theo Zwanziger in einer ersten Stellungnahme. Die Agentur dpa zitiert ihn wie folgt:
Auch Unsinn hat seinen Marktwert. Die Schweizer Ermittler sind Getriebene, die Millionen für Ermittlungen in den Sand gesetzt haben. Das Ganze ist lächerlich und unter der Würde einer seriösen Strafverfolgungsbehörde.
Das Verfahren gegen den in diesem Zusammenhang ebenfalls beschuldigten Franz Beckenbauer wurde nach Angaben der Schweizer Bundesanwaltschaft abgetrennt. Eine gemeinsame Beurteilung der Fälle würde das Verfahren gegen die weiteren Beschuldigten unnötig verzögern, hieß es. Grund ist der gesundheitliche Zustand Beckenbauers. Er lasse derzeit eine Teilnahme bzw. eine Befragung in der Hauptverhandlung nicht zu. Gegen die Trennung des Verfahrens kann noch Beschwerde eingereicht werden. Ob es also wirklich zur Gerichtsverhandlung kommt, ist ungewiss. Und nächstes Jahr im April droht bereits, die gesamte Angelegenheit zu verjähren.
Anklagen gegen Ex-DFB-Topmanager. Der Bericht war das von Dietrich Karl Meurer. London hat ja bereits erklärt, sich der amerikanischen Mission im Golf zum Schutz der Seewege anzuschließen. Ursprünglich hatte man eine europäisch geführte Operation vorgeschlagen. Doch von der ist weit und breit nichts Konkretes zu sehen. Außenminister Maas, der hat sich zwar jetzt ausdrücklich zu einer solchen Mission bekannt, ob aber die Bundeswehr überhaupt genug Kapazitäten hat, daran gibt es Zweifel. Matthias von Lieben berichtet aus Berlin.
Kleiner als jetzt war die Marine noch nie. Mit dieser Warnung klingt sich der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels, heute in die Debatte über einen möglichen Einsatz der Bundeswehr in der Straße von Hormus ein. Seit Jahren müsse die Marine mit zu wenig schwimmenden Einheiten auskommen, sagte er gegenüber unserem Hauptstadtstudio.
Von den großen Schiffen, die da sein sollten, 15 Fregatten, gibt es im Moment in der Tat nur 9. Das heißt, die Außerdienststellung alter Fregatten hat sehr viel schneller geklappt, planmäßig eben, als das Zulaufen und Indienststellen neuer Fregatten. Und insofern muss die Marine immer am Limit operieren. Die kleinste Marine aller Zeiten, die wir jetzt haben, soll sozusagen Aufträge in einer Zeit wahrnehmen, in der Deutschland plötzlich mehr Aufgaben hat.
Ein Einsatz am Persischen Golf sei aber trotzdem möglich, meint Bartels. Dann müssten allerdings Schiffe aus einem NATO-Verband oder einem Ausbildungsvorhaben abgezogen werden. Er meint,
schon in der letzten Wahlperiode sollte der Auftrag für die nächste Generation Fregatten erteilt werden. Der ist bis heute nicht erteilt. Also es zieht sich alles.
Auch die SPD-Verteidigungspolitikerin und Marineexpertin Siemtje Möller ist besorgt. Rein materiell sei ein Einsatz zwar realisierbar, doch gemessen an den Einsatzszenarien habe die Marine eine zu kleine Anzahl an Schiffen, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe und schickt einen Appell hinterher. Insgesamt gäbe es bei der Verjüngung der Flotte einen Riesenbedarf. Christian Thiels, Sprecher des Verteidigungsministeriums, hatte solche Bedenken allerdings gestern zurückgewiesen.
Gehen Sie mal davon aus, dass die deutsche Marine bisher alle Anforderungen, die an sie herangetragen worden sind, leisten konnte. Und ich sehe keinen Grund, warum das in Zukunft nicht auch so sein soll.
Ein möglicher Einsatz der deutschen Marine am Persischen Golf ist derzeit allerdings rein spekulativ. Auch wenn Außenminister Heiko Maas gestern erstmals den klaren Willen für eine europäische Mission deutlich machte, bei der es der Bundesregierung allerdings um eine reine Beobachtermission gehe. Nach Angaben des Auswärtigen Amts führt Deutschland derzeit auf Arbeitsebene Gespräche mit Großbritannien und Frankreich über eine europäische Marinemission im Format der EU-3. Doch nachdem das britische Verteidigungsministerium gestern Abend mitgeteilt hatte, dass sich die britische Marine an der US-Mission Sentinel beteiligen wird, dürften zumindest die Gespräche mit Großbritannien beendet sein. Denn eine gemeinsame Mission mit den Vereinigten Staaten hatte die Bundesregierung mit Hinweis auf die Unterschiede in der deutschen und amerikanischen Iran-Politik stets abgelehnt. Am Wochenende war bekannt geworden, dass die iranischen Revolutionsgarden bereits vergangenen Mittwoch ein zweites Schiff festgesetzt haben sollen, das laut iranischer Nachrichtenagentur IRNA aus dem Irak stammen soll. Der Vorwurf: Treibstoffschmuggel. Der Irak bestreitet das. Besonders Unionspolitiker hatten in den vergangenen Tagen jedoch vermehrt auf eine deutsche Initiative für einen EU-Einsatz gedrungen. Die SPD steht einer EU-Mission grundsätzlich offen gegenüber, setzt sich aber für eine reine Beobachtermission mit europäischem Mandat ein. FDP und Grüne können sich eine europäische Mission ebenfalls vorstellen. Die Linke ist strikt dagegen. Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels, fordert gegenüber unserem Hauptstadtstudio:
Beschleunigte Beschaffung. Also es ist jetzt wirklich nötig, die bekannten Defizite jetzt schnell angehen und überwinden. Von der Auftragsvergabe für neue Schiffe über eine Beschleunigung des Reparaturmanagements bis hin zu einer vernünftigen Ausstattung für die Ausbildung.
Unabhängig vom Zustand der deutschen Marine hat der iranische Präsident Hassan Rouhani in einer Rede im staatlichen Fernsehen heute davor gewarnt, ein Krieg mit dem Iran sei die Mutter aller Kriege. Bedingung für Gespräche mit den USA sei laut Rouhani, dass alle Sanktionen gegen die Islamische Republik aufgehoben werden müssten.
Der Bericht aus Berlin von Matthias von Lieben. Anfangs waren Europastaatsminister Michael Roth und die nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete Christina Kampmann die einzigen, die sich für die Führung der SPD interessierten. Nach wie vor sind sie die einzigen, die auch formal die Voraussetzungen erfüllen. Mittlerweile ist das Bewerberfeld aber etwas breiter. Außer Karl Lauterbach. Allerdings ist niemand dabei, der auch nur annähernd bundespolitisch von Bedeutung wäre. Das kann sich aber noch ändern. Bis Ende des Monats haben Interessenten Zeit. Frank Kapellan mit einem Zwischenstand.
Noch darf gerätselt werden, ob Franziska Giffey antritt. Die Familienministerin gilt als große Hoffnung der Sozialdemokraten, jung, ostdeutsch, weiblich. Sie ist eine, die sich kümmert, die anpackt, auch als Bundespolitikerin den Draht zu den Bürgern nie verloren hat. Nur die ehemalige Bezirksbürgermeisterin aus Berlin-Neukölln hat ein Problem mit ihrer Doktorarbeit. Plagiatsverdacht. Die Freie Universität Berlin prüft weiterhin und Giffey muss abwägen, ob ein möglicherweise aberkannter Titel der Bewerbung um den SPD-Vorsitz abträglich wäre.
Wir haben als Brandenburger, und da bin ich auch stolz drauf, dafür gesorgt, dass Franziska Giffey im Bundeskabinett sitzt und sie wäre eine von denen, die natürlich dafür in Frage kommt.
Meint Dietmar Woidke gegenüber dem Deutschlandfunk. Der Ministerpräsident von Brandenburg kämpft gerade darum, die SPD-Herrschaft nach 30 Jahren im Stammland Brandenburg nicht zu verlieren. Die Umfragen verheißen nichts Gutes. Martin Dulich, Landeschef in Sachsen, wo den Sozialdemokraten bei der Wahl die Einstelligkeit droht, wünscht sich größeren Einfluss der Ostdeutschen in der Partei. Auch er schließt allerdings ebenso wie der Lausitzer Woidke eine Bewerbung um die Nahles Nachfolge aus. Und auch eine andere Ostdeutsche steht nicht zur Verfügung. Manuela Schwesig, derzeit kommissarische Chefin und Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern.
dieses Amt, Ministerpräsidentin vor Ort, erfordert wirklich auch viel Zeit, Kraft. Ich lebe das auch, nah bei den Menschen zu sein. Das ist nicht nur ein Spruch. Wir müssen viel vor Ort sein, die Menschen mitnehmen, Politik auch erklären. Man kann nicht einfach neben dem Regierungsamt einfach mal noch nebenbei die Partei retten.
Auch Stefan Weil, Regierungschef in Niedersachsen, hat noch einmal abgewunken. Auch ihn hätten sich viele Genossen als prominenten Kandidaten gewünscht. Und so bleibt es noch bei einem Bewerberfeld, das viele als zweite Reihe betrachten. Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt, und Christina Kampmann, Ex-Familienministerin in NRW, sind als bisher einziges Duo nominiert. Die Bundestagsabgeordneten Nina Scheer und Karl Lauterbach suchen noch nach der für eine Bewerbung notwendigen Unterstützung der Partei. Die Oberbürgermeister von Flensburg und Bautzen, Simone Lange und Alexander Ahrens, ebenso Robert Mayer, Unternehmer aus Berlin, und Hans Wallow, Rentner aus Bonn, treten als Einzelkandidaten an.
Wir werden starke Persönlichkeiten haben, eine gute Auswahl,
versichert Arbeitsminister Hubertus Heil. Bis zum 1. September, dem Bewerbungsschluss, sei ja noch eine Menge Zeit. Er selbst allerdings, auch immer wieder gehandelt, will offenbar nicht antreten. Heiko Maas, der Kollege aus dem Außenamt, scheint sich nicht sicher zu sein, wie viel Rückhalt er in der Partei wirklich hat. In seinem Heimatverband werden die Bewerber jedenfalls am 4. September die Kandidatenschau in Saarbrücken beginnen. Auf 23 Regionalkonferenzen wollen sich die Bewerber präsentieren. Manuela Schwesig.
Da erhoffen wir uns, dass es auch sehr lebendig wird, weil natürlich alle da auch dran interessiert sind. Für uns ist wichtig, dass die Mitglieder entscheiden können über die neue Parteispitze, weil natürlich 400.000 Mitglieder dann auch hinter dem Parteivorsitzenden, der Parteivorsitzenden stehen sollen.
Ende der Tour durch die Republik ist am 12. Oktober München. Danach erfolgt die Wahl durch die SPD-Mitglieder. Am 26. Oktober soll das Ergebnis vorliegen. Formal muss der Parteitag Anfang Dezember dieses Votum absegnen. Dann sollen die Delegierten auch darüber abstimmen, ob sie einen Verbleib in der Großen Koalition für sinnvoll halten. Von den Bewerbern um den Parteivorsitz wird also zuvor eine klare Positionierung dazu erwartet, wie sie es mit dem ungeliebten schwarz-roten Bündnis halten.
Frank Capellan war das über die Lage bei der SPD. Und damit zu unserem nächsten Thema. Dass Italiens Innenminister Salvini von den privaten Seenotrettern nicht viel hält, das ist nichts Neues. Er hält sie faktisch für illegale Schleuser und ist der Meinung, gäbe es sie nicht, würden sich nicht so viele afrikanische Flüchtlinge auf den Weg übers Mittelmeer machen. Auf sein Betreiben hin wurden jetzt die Strafen für illegale Schleuser verschärft. Mehr dazu aus Rom von Lisa Weiß.
Es sei ein schöner Tag für ihn, das sagte Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega am Rande der Abstimmung über sein Sicherheitsgesetz im italienischen Senat. Ich mache Nägel mit Köpfen, mehr Macht für die Männer und Frauen in Uniform und mehr Kontrollen im Meer und an den Grenzen. Konkret heißt das unter anderem, der Innenminister darf es Schiffen verbieten, in italienische Gewässer zu fahren, wenn sie Migranten an Bord haben. Wenn Seenotretter trotzdem dorthin fahren, kann sie das teuer zu stehen kommen. Das neue Gesetzespaket sieht Strafen in Höhe von bis zu 1 Million Euro vor. Auch die Schiffe dürfen beschlagnahmt werden. Der Staat erhält das Recht, sie nach 2 Jahren zu verkaufen oder zu zerstören. Grundlage für das Gesetz ist ein Dekret mit ähnlichen Bestimmungen, das schon seit Juni in Kraft ist. Es wäre aber in der kommenden Woche ausgelaufen. Hilfsorganisationen, aber auch die Vereinten Nationen hatten das Dekret kritisiert und auch das neue Gesetz ist höchst umstritten. Franco Mirabelli vom Partito Democratico, also den Sozialdemokraten in der Opposition, fasst es so zusammen. Das Herzstück dieser Maßnahme ist nicht die Sicherheit, sondern die Propaganda. Es geht darum, eine falsche Version der Realität aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass es das Mindeste ist, dieses Gesetz als zynisch und unnötig zu bezeichnen. Auch innerhalb der Regierungsmehrheit sind nicht alle zufrieden mit den harten Regelungen. Um eine Mehrheit sicherzustellen, hat die Regierung die Abstimmung im Senat mit der Vertrauensfrage verknüpft. Die Taktik ging auf, auch wenn einige Senatoren von Salvinis Koalitionspartner, der Fünf-Sterne-Bewegung, nicht mit abgestimmt haben. Nun muss Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella das Gesetz noch unterzeichnen, damit es in Kraft treten kann. Dass er die Maßnahmen kritisch sieht, ist kein Geheimnis. Schon einmal hat ein ähnlich umstrittenes Sicherheitsgesetz zwar unterschrieben, aber einen Begleitbrief beigelegt. mit Hinweisen, wie das Gesetz ausgelegt werden sollte, damit es nicht gegen die Verfassung verstößt. Ob das neue Gesetzespaket, das nicht nur die Seenotrettung weiter einschränkt, sondern zum Beispiel auch das Versammlungsrecht beschneidet, überhaupt mit der italienischen Verfassung vereinbar ist, das bezweifeln viele Juristen. Es gilt als wahrscheinlich, dass das oberste Gericht in Italien darüber entscheiden muss. Bis dahin gibt es Matteo Salvini so viel Macht, wie kaum ein Innenminister zuvor in Italien hatte. Kritiker sprechen vom Beginn eines Polizeistaats. Salvini schrieb dann nach der Abstimmung über das Gesetzespaket auf Twitter, er bedanke sich für die Entscheidung bei den Parlamentariern, den Italienern und der Jungfrau Maria.
Dayton, Ohio und El Paso, Texas. Zwei Städte, die weiter im Fokus der Berichterstattung in den USA stehen, nach den schweren Anschlägen mit Dutzenden Toten. Präsident Trump, dem die Opposition vorwirft, für das polarisierte Klima in den USA, das solche Taten möglich mache, maßgeblich mitverantwortlich zu sein. Er will beiden Städten einen Besuch abstatten. Während die Behörden klar davon ausgehen, dass der Angriff von El Paso rechtsextremistisch motiviert war, ist die Frage nach dem Motiv des Täters von Dayton weiter unklar. Thilo Kössler ist uns zugeschaltet aus Washington. Herr Kössler, einige Medien melden jetzt, dass der Schütze eher dem linken Spektrum zuzuordnen sei. Welche Hinweise gibt es dafür und gibt es dafür bereits eine Bestätigung?
Also es hat vor allen Dingen zunächst mal das rechtslastige Forum Breitbart darüber berichtet, dass Conor Betts extrem linke Positionen vertreten haben. Er sei Sozialist gewesen, habe Trump gehasst und die Antifa in sozialen Medien geliked. CNN hat sich mit einem Rechercheteam jetzt mit dem Attentäter befasst und heute Morgen einen längeren Beitrag dazu gesendet. CNN bezieht sich nun ebenfalls auf den Twitter-Account, der dem Attentäter zugeschrieben wird, indem er sich selbst als Leftist bezeichnet. Also als extrem links. Er soll Tweets von Bernie Sanders und Elizabeth Warren retweetet haben, den beiden Präsidentschaftskandidaten der Demokraten. CNN hat auch ehemalige Klassenkameraden interviewt. Sie gaben an, der Attentäter habe seinerzeit Hitlisten geführt von Leuten, die er gerne umbringen oder vergewaltigen wollte. Angeblich sind auch entsprechende Schriftstücke bei ihm gefunden worden. Ich habe versucht, nochmal bei der Polizei in Dayton nachzufragen. Dort will man sich nach wie vor nicht zu dem Motiv äußern. Dort heißt es, wir sind weit davon entfernt, ein klares Motivbild zu haben. Also es bleiben viele Fragen offen, Herr Heckmann, unter anderem die Frage, weshalb der Attentäter auch seine Schwester getötet hat.
Wie hat sich die Diskussion um die Sicherheit insgesamt entwickelt?
Die Diskussion verläuft jetzt langsam so, dass man gewahr wird, dass man sich möglicherweise seit 2001 zu einseitig mit dem islamistischen Terror befasst hat. FBI sagt, dabei kamen nach Angaben eben des FBI seit dem 11. September mehr Menschen bei Anschlägen einheimischer Terroristen ums Leben. Es wächst die Zahl derer, die Verdacht erwecken. Christopher Wray, der FBI-Chef, hat im Kongress ausgesagt, seit Oktober letzten Jahres habe man 100 Verdächtige festgenommen, wegen angeblich geplanter Terrorakte, übrigens alle von rechts. Das FBI sagt, der heimische Terror ist geprägt von der Ideologie der White Supremacists, also der Vertreter jener Theorie, dass die Weißen überlegen sei. Es gibt also jetzt die Forderung, sich stärker auf den heimischen Terror zu konzentrieren und auch mehr auf die Prävention zu achten, was insofern sehr schwierig ist, als es keine Führungsstruktur mehr gibt seit Charlottesville, den Unruhen dort. Die rechte Szene hat sich ins Internet verlegt und sie scheint sehr, sehr diffus zu sein und schwer zu verfolgen.
Die oppositionellen Demokraten, die haben Trump dazu aufgerufen, auf seinen Besuch in El Paso und in Dayton zu verzichten. Weshalb?
Ja, die Abgeordnete Veronica Escobar war es, die dem Trump-Team nahegelegt hat, den Präsidenten davon zu überzeugen, nicht zu kommen und ihm stattdessen ins Gewissen zu reden, dass er mal ein bisschen Selbstkritik üben sollte. Wie sie gesagt hat, Trump müsse anerkennen, dass man heilen müsse, das Land sei zutiefst verletzt, man habe genug von dem Hass und dem Rassismus, den Donald Trump verbreite und von seinen spalterischen Äußerungen. Ob das klug ist, diese Äußerung, darüber kann man streiten, aber das spricht für die Stimmung, die in El Paso herrscht. Donald Trump hat die Stadt ja gewissermaßen zur Frontstadt im Streit um die Einwanderung erklärt. Er hat behauptet, es sei eine Stadt des Verbrechens. Dabei ist sie eine der sichersten der USA. Er hat damit selbst den republikanischen Bürgermeister von El Paso, DeMarco, zutiefst aufgebracht. Und die Stadt ist jetzt zusätzlich wütend darüber, mit dem rechten Terror in Verbindung gebracht zu werden. Der Attentäter kam ja gar nicht aus El Paso, sondern er ist extra 10 Stunden aus seiner Heimatstadt Allen angereist, offenbar, weil er diese Stadt ebenso verachtet hat wie Donald Trump.
Und ganz kurz noch, Obama hat sich eingeschaltet.
Obama hat sich eingeschaltet. Er hat Donald Trump nicht beim Namen genannt in seinem Statement, aber er hat gesagt, wir müssen eine Sprache gründlich ablehnen, die aus den Mündern unserer Anführer kommt und ein Klima aus Angst und Hass schürt oder rassistische Vorurteile normalisiert. Also ein klares Statement mit dem Adressaten Donald Trump.
Dankeschön nach Washington an Thilo Kössler. Gestern hat die indische Regierung entschieden, der Sonderstatus für Kaschmir wird aufgehoben, damit verbunden zahlreiche Privilegien für die muslimische Mehrheit dort. Indiens Nachbar und Rivale Pakistan beobachtet die Entwicklung mit hoher Aufmerksamkeit. Die Armeeführung, die zeigte sich jetzt zu allem bereit. Bernd Muschborowska.
Breaking News im pakistanischen Fernsehen. Die Armee sei bereit zum Äußersten, um die Muslime in Kaschmir zu unterstützen, verkündet der Moderator. Der Kommandeur der Streitkräfte, General Kamar Javad Baiwa, habe dies bei einer Sitzung des Generalstabs in Rawalpindi gesagt, hieß es. Baiwa habe vor einer Eskalation gewarnt, nachdem die indische Regierung gestern den Sonderstatus für den von Indien kontrollierten Teil von Kaschmir aufgehoben hatte. In Islamabad war heute das pakistanische Parlament zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um über angemessene Reaktionen zu beraten. Auch in der indischen Hauptstadt Delhi kam das Parlament zusammen. Innenminister Amit Shah verteidigte die Entscheidung der Regierung, den Sonderstatus für Kaschmir aufzuheben. Dies sei ein historischer Schritt, der in goldenen Worten in die indischen Geschichtsbücher geschrieben werde. Kaschmir werde damit zu einem festen Teil der Republik Indien und er meine damit ganz Kaschmir, auch die beiden von Pakistan und China beanspruchten Regionen, sagte Shah.
Jammu und Kaschmir, Bharat ka ang hai.
Jammu und Kaschmir sind integraler Bestandteil von Indien. Darüber gibt es keinen verfassungsrechtlichen Disput. Und wenn ich von Jammu und Kaschmir spreche, dann meine ich auch den von Pakistan besetzten Teil und auch die Region Aksai-Chin. In Srinagar, der Hauptstadt des indischen Teils von Kaschmir und Umgebung, gilt nach wie vor quasi der Ausnahmezustand. Die indische Regierung hat harte Maßnahmen in Kraft gesetzt, um Proteste gegen ihre umstrittene Entscheidung zu unterbinden. Das Internet ist blockiert, Telefon und Mobilfunk sind abgeschaltet, es gibt ein Versammlungsverbot und auf den Straßen überall Checkpoints der Armee. Mehrere führende Regionalpolitiker wurden in Haft genommen. Sie seien in ein Gästehaus der Regierung gebracht worden, hieß es. Ohne Angabe von Gründen. Offenbar wird befürchtet, dass sie Demonstrationen der einheimischen Bevölkerung organisieren könnten. In den indischen Medien wird darüber diskutiert, ob die Entscheidung der Regierung rechtmäßig war. Der Verfassungsexperte Sanjay Kumar Singh beispielsweise ist der Meinung, dass dieser Schritt vor dem obersten Gerichtshof scheitern werde.
This was a bridge between JNK and the Union of India.
Der Artikel 370 war eine Brücke zwischen Indien und der Region Jammu und Kaschmir. Und ich würde sogar weitergehen, eine Brücke zwischen Indien und dem Rest der Welt. Er hat gezeigt, dass Indien keine Diktatur und kein Polizeistaat ist, sondern eine Demokratie, die bis zu einem gewissen Grad die Wünsche der Kaschmiris auf der Grundlage der Demokratie berücksichtigt. Wenn Indien das jetzt wegnimmt, fügt es sich selbst einen großen Schaden zu. Wie groß der Schaden noch wird, ist unklar, auch wie weit die pakistanische Armee tatsächlich bereit ist zu gehen. Dreimal haben die beiden verfeindeten Nachbarstaaten schon Krieg um Kaschmir geführt. Sowohl Indien als auch Pakistan verfügen über Atomwaffen.
Soweit Bernd Muschborowska. Eine Meldung für Flugkunden noch zum Abschluss. Bei Verspätungen oder Ausfällen haben Passagiere nämlich keinen Anspruch auf doppelte Entschädigung. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Klaus Hempel.
Beim BGH ging es um zwei Reisen, eine in die USA, die andere nach Namibia. In beiden Fällen kamen die Reisenden erst mit deutlicher Verspätung an. Die Fluggesellschaften zahlten für die Verspätungen als Ausgleich jeweils 600 Euro, so wie es die Europäische Fluggastrechteverordnung vorschreibt. Die Passagiere machten allerdings weitere Forderungen geltend, denn sie hatten zusätzliche Ausgaben für Hotelübernachtungen und Mietwagen. Diese Kosten wollten sie zusätzlich erstattet haben. Der BGH hat nun entschieden, Reisende können in solchen Fällen nicht verlangen, dass sie doppelt entschädigt werden. Vielmehr müssen sie sich das Geld, das sie schon bekommen haben, anrechnen lassen. Konkret bedeutet das, ein Reisender muss sich entscheiden, was er geltend machen will. Entweder eine Ausgleichszahlung für den verspäteten Flug oder Schadenersatz für die Mietwagen und Hotelkosten. Auf beides zusammen hat er keinen Anspruch.
Klaus Hempel war das. Hier doch die Themen unserer Kommentare ab 19.05 Uhr zur Anklage in Sachen Sommermärchen, zur Diskussion um die Schulpflicht für Kinder mit Migrationshintergrund und zur Lage der SPD. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend Ihnen.